Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Also man muss natürlich erstmal verstehen, dass natürlich der Klimawandel nicht jetzt die eigentliche Erkrankung in die Existenz bringt. Also der Klimawandel ist natürlich jetzt nicht verantwortlich, dass es den Coronavirus gibt oder dass es andere Erkrankungen gibt. Aber was also das Wichtige daran zu verstehen ist, dass der Klimawandel halt vor allem die Bedingungen dafür setzt, dass dann solche Erkrankungen, also vor allem auch unsere Infektionserkrankungen, viel öfters mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auftreten können. Und das hat natürlich damit zu tun, dass auf der einen Seite unsere Umwelt sich rapide und schnell verändert und auf der anderen Seite natürlich auch die Umwelt durch den Klimawandel stark zerstört wird. Und wir natürlich für unsere Gesundheit von der Umwelt abhängig sind.
Eine Erkenntnis gab es ja bereits schon im Jahre 2008 von dieser Gesundheitsorganisation oder Ärztekommission UCL, wurde darauf hingewiesen, dass der Klimawandel das vorantreiben könnte. Aber betrifft das nicht nur die kühlen Zonen, wie zum Beispiel Europa, dass Europa dann die neue Erfahrung macht, dass Tropenkrankheiten auch dort sich ausbreiten? Aber jetzt hier in Australien, wir haben ja ein gemischtes Klima, tropisch, subtropisch. Mhm. Kann es hier sich das noch verstärken oder verschlimmern?
Ja, ich würde fast sagen, auf jeden Fall wird es passieren und passiert eigentlich auch schon. Wir haben natürlich jetzt in Australien ein sehr gutes Gesundheitssystem, das natürlich solche Erkrankungen auch relativ früh entdeckt. Aber wir in Australien werden uns vor allem mit anderen Infektionserkrankungen beschäftigen müssen, also sprich die von den Insekten übertragen werden. Und dazu gehört auch zum Beispiel Malaria und Dengue-Fieber. Also wir werden in Zukunft eine höhere Gefahr haben, dass sich auch die Moskitos, also oder auch andere Insekten, aber in dem Fall die Moskitos in Australien, die diese Krankheiten, also jetzt sprich gerade Dengue und Malaria, ausbreiten können, sich weiter verbreiten durch die Klimaveränderungen, die auch jetzt hier stattfinden werden. Also sprich, momentan haben wir ein paar Dengue-Outbreaks, vor allem oben im Norden von Australien. Und es ist also zu erwarten, dass diese sozusagen Fever Transmission Zone, also dass sich dann diese Moskitos weiter nach unten in den Südosten verbreiten können, bis hin nach Sydney sogar.
Also Sie haben vorhin gesagt, dass Australien ein sehr gutes Gesundheitssystem hat. Das heißt also, wir müssen uns vor nichts fürchten.
Gute Frage. Also Australien hat natürlich gar keine Frage verglichen mit vielen anderen Ländern ein sehr gutes Gesundheitssystem. Wir haben auch sehr gute Überwachungsstationen und auch sehr gute Infektionsspezialisten und Systeme, die ein sehr gutes Auge drauf behalten und auch sehr schnell drauf reagieren können. Was mir momentan ehrlich gesagt mehr Sorgen macht als jetzt eine direkter Ausbruch von Malaria oder sowas, ist eigentlich jetzt zum Beispiel die Umstände, die wir jetzt zurzeit haben mit den Hitzewellen, was dann mit dem Feuer auch zu tun hat, die Drought und dann natürlich auch die Verschlechterung der Luft, die auch dann damit zusammenhängt. Das sind Sachen, die auch unser gutes Gesundheitssystem natürlich nur schwierig beherrschen kann. Also Hitzewellen in 40 und 45 und sogar 50 Grad Hitze, was wir jetzt zum Beispiel hier in Südaustralien sogar hatten, in Port Augusta, bedeutet, dass natürlich dann auch zum Beispiel die Straßen und auch die sogar kleine Luftzeuge nicht mal richtig fliegen können und die Straßen, also der Teer schmilzt und dann auch natürlich, das bedeutet, dass Ambulanz, Polizei und also wie gesagt First Responders gar nicht so richtig unbedingt durchkommen können. Also da kommen noch ganz andere Probleme auf uns zu. Wir sehen natürlich dann auch vor allem mehr, und das haben wir jetzt auch, in meinem Krankenhaus bin ich öfters mal auf die Emergency Department gegangen und habe mir das also auch selber dann angeschaut und mit den Ärzten und Ambulanzmenschen da gesprochen und also in einer Hitzewelle nach dem dritten Tag und wenn es dann so drei Nächte war, mal so richtig warm ist, dann kommen sehr, sehr viele Menschen mit vielen Beschwerden rein, vor allem natürlich die älteren Patienten. Herzbeschwerden, Luftnot und auch, wir hatten auch viele sozusagen Heart Attacks auch mit dabei gehabt und auch einige extra Tote, die dann mit dazukommen. Es sind dann oft natürlich ältere Patienten, wie gesagt, die schon mit Krankheiten vorbelastet sind und die dann natürlich besondere Schwierigkeiten haben in dieser Hitze und da wären wir dann damit klar zu werden. Aber das sind jetzt also Sachen, mit denen wir uns ja jetzt schon erst rein ziemlich stark befassen müssen und was wir jetzt auch leider momentan tagtäglich zu Gesicht bekommen.
Das sind ja unerwartete, unbekannte Faktoren, die Sie aufgelistet haben vorhin. Also gerade zum Beispiel, dass sich der Teer aufweicht und man nicht mehr so gut darauf mit dem Auto fahren kann, also nicht mehr rechtzeitig zu einem Notfall hinkommt. Aber das sind ja Dinge, da können wir Menschen uns ja adaptieren. Also wir können ja das verändern, wir können uns darauf einstellen. Das ist einfach eine Frage der Zeit auch.
Ja, nein, natürlich. Also wir müssen uns, wir können uns, wir haben auch die Möglichkeiten, uns sozusagen darauf zu adaptieren, uns darauf einzurichten. Aber es geht halt natürlich alles nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn wir also zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich mehr und mehr Hitzewellen von 50 Grad bekommen und noch wärmer, dann bedeutet es ja nicht nur, dass jetzt der Teer vielleicht schmilzt oder dass wir den Teer vielleicht anders machen können, dass er nicht mehr schmilzt. Es bedeutet einfach, dass natürlich auch einfach vieles sterben wird. Das heißt, Bäume sterben, Tiere sterben, unsere Insekten sterben, unsere Bienen sterben. Das sehen wir alles jetzt schon zum gewissen Grad. Fledermäuse fallen vom Himmel, weil sie zu heiß wird. Andere Vögel fallen vom Himmel. Das hat natürlich alles dann auch Folgen, die sich auch wieder auf uns abspielen werden. Leute denken vielleicht, naja, was ist mir schon ein Insekt wert und das stört mich nicht und ich kann trotzdem noch mein Airconditioning anmachen, wenn ich einen habe. Aber diese Insekten und auch die Tiere sind natürlich dafür verantwortlich, dass wir unsere Nahrungsmittel bekommen letztendlich. Verteilung, Biodiversity und Instandhaltung der ganzen Nahrungsanbauen sind auch von den Insekten natürlich abhängig. Also da haben wir eine ganz andere Ausweitung des Klimawandels wieder, wo wir uns wirklich dann ernsthaft Gedanken machen müssen. Erstens, wie weit können wir wirklich überhaupt adaptieren und in einem Land leben, wenn wir dann regelrecht mal 50 Grad haben über viele, viele längere Tage. Wie lässt sich das wirklich dann in der Zukunft einrichten? Stürme kommen natürlich auch noch mit dazu. Und dann müssen wir nochmal überlegen, was mit dem Seewasserspiegel passiert. Wir werden ja auch das weitere Abschmelzen von unseren Ice Caps haben, Arktik und Antarktik, was wiederum bedeutet, dass wir vielleicht 7 bis 15 Meter Seewasserspiegelanstieg haben, was für unsere Städte, die ja in der Nähe vom Seewasser liegen, also nicht sehr gut ist. Also all diese Sachen werden große Herausforderungen für uns darstellen.
Das scheint ja noch in naher Zukunft zu liegen, muss ich jetzt sarkastisch sagen. Aber noch zurück zur Rauchentwicklung durch die Buschfeuer. Das ist auch ein sehr ziemlich unerforschtes Gebiet. Also niemand weiß so recht, wie schadhaft der Rauch ist. Gibt es da jetzt wissenschaftliche Untersuchungen? Das ist ja ein ernstzunehmendes Thema. Es sind ja mehrere Tage, Wochen sogar, in denen wir belastet werden von Rauch.
Richtig. Also sagen wir mal so, wir wissen eigentlich schon sehr gut Bescheid, was der Rauch anrichtet in uns. Da gibt es über die letzten 10 Jahre sehr gute Studien. Eine der tollen Sachen in der heutigen Zeit, in der wir jetzt leben, und auch das Digital Age, ist, dass wir auch sehr nicht nur gute Studien durchführen können und auch geführt haben, aber dass sich auch jetzt sozusagen die Information leichter verbreiten lässt und auch natürlich dann Vergleiche herstellen. Also ich will damit einfach jetzt mal sagen, dass wir sehr gute Daten in der Hand haben, was die Luftverschmutzung angeht und wie schädlich sie ist. Es werden ja viele verschiedene Stoffe oder Toxins, kann man sagen, freigesetzt durch so einen Verbrennungsprozess. Hängt natürlich von dem ab, was brennt, aber letztendlich wissen wir, dass vor allem das Particulate Matter 2,5 Mikron, PM2.5, das eigentlich das Schädlichste ist, weil es tief in die Lunge eingeatmet werden kann und dann auch ins Blut transportiert wird und vom Blut her in unsere ganzen Organe weiter transportiert wird, wo es dann Entzündungen hervorruft und sogar also zu Heart Attacks und auch zum Schlaganfall und Nierenversagen führen kann und das auch tut. Mal abgesehen davon von dem Schaden, das es in der Lunge anrichtet und auch den Krebs, den es verursachen kann. Also wir wissen, dass das PM2.5 zum Beispiel schädlich ist, hochtoxisch, und dass es da eigentlich keine Safe Limits gibt, wo man sagen kann, ab diesem Level ist es noch safe und ab diesem Level nicht mehr. Es ist wie mit dem Rauchen. Also man, auch keine einzige Zigarette ist letztendlich sicher und hat Gesundheitsschäden, die sich aber nicht sofort ablesen lassen können, sondern natürlich vielleicht auch erst in 10, 15 Jahren dann auf uns zukommen. Und das macht es dann natürlich einfach für unseren Prime Minister zum Beispiel sagen zu können, naja gut, wir wissen ja nicht, erstens, ob der Klimawandel überhaupt für ein Buschfeuer verantwortlich ist oder nicht, oder ob jetzt gerade diese Luftverschmutzung vielleicht diesen Lungenkarzinom oder Schlaganfall ausgelöst hat. So eine direkte Verbindung lässt sich nicht herstellen, aber es lässt sich natürlich sehr schön in den Statistiken ablesen. Also Punkt ist, Luftverschmutzung ist sehr schädlich für unsere Gesundheit, und wir wissen, dass die Luftverschmutzung, die wir jetzt gehabt haben und auch noch haben werden, durch die Bushfires, gerade in den Städten wie Sydney und in Canberra, deutliche und signifikante Krankheitsschäden oder Schäden an unserer Gesundheit haben wird. Und also auch immediately, natürlich durch zum Beispiel Asthma und Schwierigkeiten mit dem Atmen, durch Leute, die solche Probleme mit der Lunge haben und dann später vielleicht sogar mit anderen Sachen verbunden werden können, wie gesagt, zum Beispiel Nierenschaden oder Schlaganfall.
Eine letzte Frage: Wie pessimistisch oder optimistisch sehen Sie die Zukunft als Arzt? Kommt da eine große Herausforderung auf die Ärztekunst zu? Kann die Medizin das auffangen, was auf uns zukommt?
Also gar keine Frage. Es wird eine große Herausforderung für uns Ärzte sein, aber natürlich nicht nur uns Ärzte, für alle Health Professionals kann man natürlich sagen. Wir müssen da auch zusammenarbeiten auf großer Ebene mit allen anderen zusammen. Eine große Herausforderung für unsere Paramedics, Ambulanzpersonal, natürlich auch für unsere Polizei und natürlich auch für unsere Feuerwehrdienstleistende, wie wir ja jetzt auch gesehen haben, wie stark die beschäftigt sind und auch nicht genügend Mann und Equipment, Instrumente haben, für wenn solche massiven Buschfeuer passieren. Also da gibt es auf jeden Fall großflächige Herausforderungen. Auf der medizinischen Sicht her gesehen haben wir auch schon versucht und werden auch weiterhin versuchen, mit unserem Gesundheitsminister in Kontakt zu treten und ihn und unsere Regierung darauf aufmerksam zu machen, dass wir auf eine riesengroße Herausforderung jetzt schon haben und wir uns wirklich jetzt Gedanken machen müssen, wie wir das in Zukunft managen können. Und da gibt es natürlich dann, ich würde sagen, drei Antworten, also drei wichtige Solutions dazu, Lösungen. Das erste ist natürlich, dass die Immediate Crisis Management verbessert wird, dass wir also genügend Personal und Feuerwehr und Ambulanz haben, die in einer Krise effektiv und auch zentral koordiniert dann gut reagieren können. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist an den Adaptation Measures, also den Maßnahmen, wie wir uns adaptieren können, arbeiten müssen, an den Infrastrukturen in unserer Gesellschaft. Und als drittes, und da geht überhaupt kein Weg vorbei, ist natürlich dann auch die Mitigation. Wir müssen natürlich weltweit unsere Emissionen weiter nach unten bringen, wenn wir uns auch von diesen Gesundheitsschäden des Klimawandels schützen wollen.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.